Ja, wir haben heute einen Gast zum Auftakt unserer Vortragsreihe Technotopien, Stefan Günzel, und ich freue mich sehr, dass wir Sie gewinnen konnten. Herzlich willkommen in Darmstadt. Professor Stefan Günzel ist derzeit Visiting Fellow in Trier, und zwar am Historisch-Kulturwissenschaftlichen Forschungszentrum und dort assoziiert am Forschungsschwerpunkt Räume des Wissens, wo er jetzt auch verschiedene Veranstaltungen initiiert, die im Zusammenhang mit diesem Thema stehen. Und wenn Stefan Günzel nicht in Trier forscht, dann ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter in Potsdam, und zwar am Institut für Künste und Medien an der Universität Potsdam. Und hier arbeitet er zu einem Forschungsprojekt zur Bildräumlichkeit von Computerspielen. Und er unterrichtet am Studiengang Europäische Medienwissenschaften an der Universität Potsdam. Und was für unser Thema auch ganz interessant ist, in den letzten Semestern war er an der Humboldt-Universität in Berlin, und zwar als Gastprofessor für Kulturtheorie und Raumwissenschaft. Den meisten Anwesenden dürfte bekannt sein, dass Stefan Günzel auf dem Gebiet der Topologie und Raumforschung einschlägig ausgewiesen ist. Allein die letzten Neuerscheinungen zum Raumthema aufzuzählen, stellt auswahltechnisch eine Herausforderung dar. Ich werde deshalb jetzt nur einige neuere Herausgaben nennen. Beginnt mit der neuesten, 2010, brandneu, gerade erschienen, Raum, ein interdisziplinäres Handbuch, bei Metzler in Stuttgart erschienen. Und das wurde uns sogar jetzt im Vorgespräch schon gezeigt, liegt hier vorne. Wer möchte, kann sich das vielleicht im Anschluss auch nochmal angucken. 2009 erschien der Band Raumwissenschaften bei Suhrkamp in Frankfurt, und in diesem Jahr wird die zweite Auflage erscheinen. 2007 Topologie zur Raumbeschreibung in den Kultur- und Medienwissenschaften, Transkript Bielefeld, und 2006 Raumtheorie, Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften, ebenfalls ein Suhrkamp-Band, den Sie sicherlich kennen werden. Und in der Graduiertenausbildung bei uns im Graduiertenkolleg wird dieser Band als Standardwerk gehandelt, wandert von Hand zu Hand. Und nachdem wir im letzten Herbst Jörg Dünne hier auch eingeladen hatten zu einem Vortrag, sind wir jetzt natürlich froh, dass wir den zweiten Herausgeber dieses Bandes bei uns haben. Die genannten Publikationen decken, wie schon angedeutet, nicht das gesamte Forschungsfeld von Stefan Günzel ab. Neben raumtheoretischen Arbeiten erschienen zahlreiche Veröffentlichungen zur Kultur- und Medientheorie sowie zur Ästhetik, Philosophie, Begriffs- und Wissensgeschichte. Als Monographien sind erschienen 1998 Immanenz zum Philosophiebegriff von Gilles Deleuze, 2001 Geophilosophie, Nietzsches philosophische Geographie, und 2007 Maurice Merleau-Ponty, Werk und Wirkung einer Einführung. Neben seiner akademischen Tätigkeit ist Stefan Günzel übrigens sehr rege als Experte für Computerspiele und Medienkunst in unterschiedlichen Medien, also Radio, Fernsehen, Printmedien, unterwegs. Er kann also auch für solche Fragen zur Verfügung stehen, im Anschluss möglicherweise. Im Künstlerclub, wo wir dann im Anschluss der Veranstaltung noch weiter diskutieren können. Jetzt aber zurück zum Raum. Stefan Günzel wird heute Abend zum Thema Raum, Topographie, Topologie sprechen. Und, das ist wichtig, Topologie steht am Ende dieses Titels und nicht in der Mitte, wie wir das fälschlicherweise im Programm angegeben hatten. Und warum das durchaus sinnvoll ist, dass es am Ende steht, werden Sie sicher gleich im Vortrag hören. Sie haben das Wort, Herr Günzel.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einführung und für die Einladung. Sie haben ganz verschwiegen, dass ich mich ein Stück weit ja fast selbst eingeladen habe, beziehungsweise eigentlich hier gar nicht sprechen wollte, sondern dachte, Sie machen hier so tolle Arbeit, ich möchte das doch unbedingt mal kennenlernen. Jetzt haben Sie dann den Spieß umgedreht und haben gesagt, ja, dann kommen Sie und erzählen Sie noch was. Und ich dachte so im ersten Moment, also in Darmstadt über Raum sprechen ist wie ja, Eulen nach Athen tragen. Sie haben hier eigentlich schon reichlich davon und reichlich Experten und reichlich auch Vorarbeit geleistet, auf die meine eigene Arbeit dann aufruht oder anschließt. Das heißt also, das Ganze kann auch von Ihnen heute verstanden werden als ein Dankeschön zurück an Darmstadt, wenn ich auch noch nicht allzu oft hier war. Genau genommen bin ich auch erst das zweite Mal in dieser schönen Stadt. Ich möchte in meinem Vortrag heute, wie es schon gesagt wurde, mit dem Raum beginnen, also auch mit der Aktualität oder dem Hype vielleicht auch, den der Raum erfährt, und über den Begriff der Topographie oder dem Konzept der Topographie hinüberwechseln zur Topologie, die eigentlich auch, dann könnte ich es fast wieder zurückgeben an Sie, natürlich bei Ihnen ausgedacht wurde, genau im Vorläufer graduierten Kolleg in Form der Tagung, die 2002 hier zum Topological Turn stattfand und wo ich auch zum ersten Mal überhaupt diese Wendung gehört habe und die, glaube ich, auch bis dahin einmalig war, auch wenn sie bescheiden auftrat als Topological Turn nur in den Technowissenschaften. Also, ich beginne mit dem Raum und mit einer kleinen Zeitreise. Das, was man die Hinwendung zum Raum oder den Spatial Turn nennen könnte, beginnt spätestens in der neueren Form in den 80er Jahren und dort in einer Gestalt der Negation. Nämlich erstmal im Hinweis darauf, dass Raum etwas ist, was prekär geworden ist, was am Verschwinden ist. Und Sie alle wissen natürlich, von wem ich rede. 1984 und in sehr vielen anderen Publikationen spricht Paul Virilio davon, dass der Raum verschwindet. Der Raum ist kritisch geworden. Er spricht vom kritischen Raum, ein Wort oder eine Prägung, die eigentlich aus der Proxemik bzw. aus der Biologie kommt und den kritischen Ausmaß eines Territoriums für eine Bevölkerung oder für eine Population meint. Er wendet das um gegen den Raum selbst, meint, der Raum wird instabil, kollabiert. Das sind Vorwegnahmen natürlich der Digitalisierung, Virtualisierung und Vernetzung des Raumes. Also wäre in gewisser Weise visionär, aber zunächst einmal tritt Raum uns entgegen in der neueren Zeit, in den 80er Jahren. Ich rede jetzt nicht von früheren Zeiten, sondern in den 80er Jahren, vor allem im Bereich der Kulturkritik, negativ als ein Verschwinden von Raum. Anders sieht die Situation dann nach 2000 aus, beziehungsweise nach den 90ern. In den 90er Jahren hat in den USA aus dem Postmarxismus herauskommen, Frederick Jameson war dann Initiator für etwas stattgefunden, das sich dann erstmals dezidiert der Spatial Turn nennt. Edward Soger ist ein solcher, oder der Protagonist oder derjenige, der zum ersten Mal in seinen Publikationen diesen Ausdruck verwendet, 89. Eher nebenbei, er spricht dort in seinem Buch Postmodern Geographies vom Spatial Turn der Western Marxists und versucht, den neuen Marxismus, eine Hinwendung zu Raumfragen zu thematisieren. Jameson, der wiederum der Vordenker für Soger ist, spricht an dieser Stelle eher von einem Cultural Turn, heute auch oft falsch verstanden, was damit gemeint war. Cultural Turn verstehen wir so, naja, jetzt wird sozusagen Kultur ein wichtiges Thema. Das haben die damals ganz kritisch gemeint. Die meinten, der Konsum tritt in Gewand der Kultur auf und alles wird auf einmal zur Kultur oder uns als Kultur verkauft oder eben das Kapital kommt in Form der Kultur daher. Also sehr kritischer Ansatz, aus dem in Veränderungen mittlerweile etwas anderes geworden ist. Wenn in Deutschland vom Spatial Turn gesprochen wird, wird oft dieser Herr damit identifiziert, nämlich Karl Schlögl, der spätestens seit 1999 in seinen Reden davon spricht, dass endlich der Spatial Turn vollzogen wird. Was er mit diesem endlich meint oder wo der Spatial Turn vollzogen wird, ist in seinem eigenen Fach, nämlich in der Geschichtswissenschaft, die ganz im Sinne von Foucault registriert hat, dass die Epoche der Zeit oder das Zeitalter der Zeit, des zeitlichen Denkens, des teleologischen Denkens, das 19. Jahrhundert war und man noch langsam mal dazu übergehen müsste, den Raum zu denken. Für Karl Schlögl hat das vor allem bedeutet, Karten und Stadtpläne mit zu den Quellen hinzuzunehmen, die ein Historiker zu konsultieren hat, aber auch einfach Stadtbegehungen vorzunehmen und den Stadtraum entsprechend zu lesen. Deswegen hat er dann in dieser Aufsatzsammlung oder Essaysammlung, für seine Essaysammlung auch den Titel Im Raume lesen wir die Zeit gewählt. Ein Zitat, das er behauptet von Friedrich Ratzel, dem großen Anthropogeographen und Vorläufer der Geopolitik genommen zu haben. Tatsächlich lässt sich der Satz so bei Ratzel nicht finden. In einer etwaigen Abwandlung gibt es ihn freilich. Letztendlich geht es auf Wagners Parsifal zurück. In der einen Szene, als Parsifal sagt, jetzt die Lücken, wer hat's parat? Ich schreite kaum, doch wähne ich mich schon weit. Und dann Gurnemanns, du siehst, mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit. Also dieses Umkippen von Raum in Zeitwahrnehmung, beziehungsweise umgekehrt, hat Schlögl erhoben zu einem neuen Paradigma der Geschichtswissenschaft, die sagt, also wir sollen uns den Raum anschauen und nicht so sehr die Zeit oder die Ereignisgeschichte. Etwas, was Fernand Braudel bereits in den 40er Jahren gesagt hat, indem er darauf hingewiesen hat, weg von der Ereignisgeschichte zu gehen, hin zur Geschichte der langen Wellen, der Longue Durée, eben geografisch zu denken oder auch, wie es Lévi-Strauss dann sogar gesagt hat, geologisch. Lévi-Strauss sagt in der Einleitung zu Traurigen Tropen, dass die beiden großen Inspirationen für den Strukturalismus der Marxismus war und auf der anderen Seite die Geologie, die eben sozusagen die Schichtbildungen anschaut und die großen komplexen Zusammenhänge betrachtet. Gut, Karl Schlögl hat damit zunächst viel Aufmerksamkeit erregt, wurde, hat auch innerhalb der Geschichtswissenschaften größtenteils positiv aufgenommen, obwohl sein Essayismus dort nicht unbedingt viele Freunde hat. Er hat allerdings außerhalb der Geografie außerhalb der Geschichtswissenschaft sehr viele Feinde gemacht, insbesondere in der Geografie, die nämlich diesen Titel in der Reminiszenz oder in diesem Verweis auf Ratzel als eine Wiederkehr des Geodeterminismus gedeutet haben. Also, dass Karl Schlögl quasi mit Ratzel wieder dafür eintritt, den Naturraum als eine Bedingung des Kulturraumes zu denken oder zu verstehen. Tatsächlich ist es gar nicht so sehr Schlögls Position. Schlögl hat ein anderes Problem, nämlich ein hermeneutisches, weil wenn er in die Stadt geht und sagt, er liest die Spuren in dieser Stadt, ist er im höchsten Maße selektiv. Wenn er beispielsweise nach Moskau geht, schaut er sich natürlich das vorrevolutionäre Russland, das Russland vor der Sowjetzeit an und behauptet, das in den Steinen zu finden. Also das ist sozusagen eher das Problem, was liest er heraus? Und diese Interpretation ganz im Sinne von Benjamin wird eben nicht als Selektion dargestellt, sondern man tut so, als ob das jeder eigentlich aus den Steinen herauslesen müsste. Das ist das eigentliche Problem bei Schlögl. Dennoch können wir aber in dieser Gegenüberstellung von Schlögl und Virilio als dem Behauptung, Raum löst sich auf und Raum wird immer intensiver, immer wichtiger, verstetigt sich, persistent, zu etwas kommen, eine ganze Kaskade, ich will jetzt nur drei nennen, Antinomien des Raumes. Das heißt, worin diese Turns, wie immer sie sich nennen, mit Ausnahme natürlich des Topological Turns, sich befinden oder diskutieren. Das heißt, in Antinomien, in Gegengesetzlichkeiten, die sich nicht oder nur schwer aufheben lassen. Ein Autor, dem das etwas gelungen ist, diese Antinomie von Auflösung versus Intensivierung des Raumes etwas zu relativieren oder zu entschärfen oder zusammenzudenken, ist David Harvey, ein Sozialgeograf, auch im Gefolge von Frederick Jameson. Das sieht man immer daran, dass diese Buchtitel damals eben von Postmoderne gesprochen haben. Das sind ganz andere Postmoderne als die wir über Frankreich so in Deutschland kannten. Also Neomarxismus eigentlich, der gesagt hat, was sind die Bedingungen der Postmoderne, also unserer Gegenwart. Und der hat ganz klar festgestellt, es gibt sowohl ein Verschwinden des Raumes als eine Intensivierung. Das Verschwinden des Raumes besteht natürlich in der Überwindung mittels Verkehrsmittel auf der Kehrseite dieser Medaille, wenn man das sozusagen als die objektive Seite nimmt, gibt es die subjektive Seite, die den Erfahrungsraum jeden Einzelnen potenziell erweitert. Potenziell insofern er natürlich Zugang zu diesen Verkehrsmitteln hat. Also diese Antinomie muss keine Antinomie sein, wird aber oft als eine Antinomie verhandelt oder eben als das dargestellt. Auf der einen Seite die Auflösung, gegen das sich dann Vertreter des Spatial Turns wenden würden. Eine andere Antinomie damit zusammenhängend ist diejenige, und so wird der historische Diskurs innerhalb der Geografie diskutiert, ist Possibilismus versus Determinismus, also Historiker die natürlich, es hängt auch mit dem Fach zusammen. Also ein Historiker, der natürlich, die Geschichte ist schon passiert. Für einen Historiker ist natürlich dann relativ leicht, wenn er einmal den Blick auf den Raum hat, zu sagen, ja, da gab es räumliche Bedingungen und die waren die Ursache dafür, dass es passiert ist. Es war ja schon passiert. Deswegen ist natürlich fast naheliegend, dass Historiker Raumdeterministen sind, weil sie eben auf die Vergangenheit als eine schon geschehene zurückblicken. Die Auseinandersetzung in der Geografie selbst geht ein bisschen auf die deutsche gegen die französische Schule zurück, also Possibilismus Vidal de la Blache, der eben davon gesprochen hat, dass schon im Vorgriff fast zu Lefebvre, dass Menschen ihre Räume machen, während Friedrich Ratzel eben von einer Prägung durch den Raum, die Prägung des Menschen oder der Kultur durch den Raum gesprochen hat. Auch diese Gegenüberstellung kann man wieder entschärfen, wenn man sagt, naja, vielleicht reden die auch über unterschiedliche Epochen. Es gibt eine Zeit, nämlich die unsrige oder spätestens die Industrialisierung, die Vidal de la Blache vor Augen hat, in der so etwas wie Raumtransformation wesentlich leichter möglich ist. Und es gab Epochen, in denen Raumüberwindung wesentlich schwerer zu bewerkstelligen waren, in der so etwas wie der bedingende Naturraum eben eine viel größere Rolle spielte. Allerdings, und das ist sozusagen das Schreckgespenst des Spatial Turn für viele Geografen, die denken natürlich an Argumentationen der 30er und 40er Jahre, wenn man beginnt über Vegetations-, Sprach- und andere Grenzen, beispielsweise den deutschen Lebensraum zu definieren und dann eben eine Argumente dafür zu sammeln, warum er entsprechend weit ausgedehnt werden muss. Dritte Antinomie, die ähnlich weit zurück, oder natürlich bis in die Anfänge der Philosophie zurückreicht, aber natürlich mindestens so weit zurückreicht wie die zweite Antinomie, ist die Gegenüberstellung von Raum versus Ort. Und diejenigen, die schon 2007 hier in Darmstadt waren, wissen, dass das ein ganz großes Thema der Phänomenologie ist. Da gab es eben die Tagung der Deutschen Gesellschaft Phänomenologische Forschung zum Thema Orte und Räume. Und ganz signifikant für das phänomenologische Herangehen, Sie werden es auch spätestens dann natürlich beim Vortrag von Bernhard Waldenfels in dieser Reihe sehen, dass die Phänomenologie also Raum in dieser Opposition von Ort versus Raum diskutiert oder Space versus Place in der angelsächsischen Variante. Man kann das Ganze selber als eine Entwicklung der Phänomenologie auch begreifen. Ich habe hier dieses grandiose erste und einzige Selbstporträt eines Philosophen, nämlich von Ernst Mach in der Analyse der Empfindungen abgebildet, wo er eben aus der Ego-Perspektive sich selbst liegend auf einem Chaiselong, einem Stuhl, Liege darstellt, also den Raum der Wahrnehmung thematisiert, der subjektiven Wahrnehmung. Auf der anderen Seite die Abwendung davon, die Kritik daran, dass das noch zu sehr aus der Psychophysik herkommen, physikalisches Denken ist, der Raum ist doch noch, obwohl subjektzentriert gedacht, noch zu homogen konzipiert. Wir müssen ihn eher in seiner Heterogenität thematisieren und ganz klar Heidegger, der dann eben auch in Darmstadt 1951 bei den Darmstädter Gesprächen die berühmte Formel in seinen sehr berühmten Aufsatz Bauen, Wohnen, Denken prägt, Räume empfangen ihr Wesen aus Orten, was da noch weitergeht, und nicht aus dem Raum, sprich dem physikalischen, ausgedehnten, newtonisch-euklidischen Raum. Tatsächlich ist ein großer Teil der Phänomenologie in dieser Opposition auch sozusagen, ich will nicht sagen stehen geblieben, aber man hat das immer eben auch als eine Opposition diskutiert und selbst damit ein Paradigma erzeugt, was vielleicht nicht den Blick jetzt für topologische Fragen geöffnet hat. Und selbst Merleau-Ponty, der von Topologie in seinem Spätwerk spricht und Topologie auch gegen Euklidizität stellt, meint doch letztendlich noch so etwas wie diese Gegenüberstellung. Desertaux, auch ein interessanter Fall, auch der hat mit dieser Gegenüberstellung gekämpft, der hat gewisserweise die Umwertung, die Heidegger gemacht hat, indem er den Ort gegenüber den Raum aufgewertet hat, wieder zurückgewertet, indem er gesagt hat, der Ort ist eigentlich das Schlechte und nicht das Gute, nämlich als geografische Koordinate, die fixiert ist, und das Raumerleben, die Bewegung im Raum, also der Space ist, oder Espace, ist das, was sozusagen das Gute, das Primäre, das Ursprüngliche ist. Hat aber auch wieder mit der Konnotation zu tun, die es im Deutschen und Französischen hat, dass natürlich Espace oder Space auf die Distanz zurückgeht, auf das Spatium, und Raum eher auf das geräumte, freie, leere im Deutschen und deswegen ist auch nicht unbedingt kompatibel ist. Wie gesagt, Michel de Certeau in der Kunst des Handelns, finden Sie in den Raumtheorien auch den entsprechenden Auszug, der versucht das nochmal umzuwerten, bleibt aber gleichzeitig in dieser Dichotomie dann noch vorhanden. Gut, warum erzähle ich Ihnen das jetzt alles? Ich wollte Ihnen zeigen, in welcher Situation dann über Alternativen nachgedacht wurde. Also wir haben die Literatur eben hinreichend bekannt, der Streit zwischen den Historikern und Geographen flammt auf oder flammt wieder auf. Die Philosophie bietet entsprechend dann auch nur eine Antinomie zunächst an. Dann gab es die Idee eben daraufhin in den Kulturwissenschaften, namentlich von Sigrid Weigel, die 2002, also gleichzeitig zu der Darmstädter Tagung, vom Topographical Turn gesprochen hatte, der in den Kulturwissenschaften zu vollziehen sei. Und sie hat das ganz konkret an einem Artefakt festgemacht, nämlich der Wald-Seemüller-Karte, die sich eben mittlerweile, und das zeigt das Bild hier, in der Library of Congress in Washington befindet. Und einzige Karte, die erhalten ist, ursprünglich waren 1000 Stück um 1500 hergestellt worden, das einzige erhaltene Exemplar, das 2001 unter Umgehung der Kulturgutrichtlinien der Bundesrepublik dann an die USA verkauft worden ist, für sage und schreibe 10 Millionen Dollar. Also das ist der höchste Preis, der je für eine Karte gezahlt wurde. Und ja, und die USA schrieben dann ganz stolz, also im Besitz dieser Karte waren darüber, America's Birth Certificate, also die Geburtsurkunde Amerikas. Was hat es nun mit dieser Karte auf sich? Warum waren US-Amerikaner so scharf auf dieses Stück? Sie hätten eigentlich Geld sparen können. Sie brauchten nämlich gar nicht alle 12 Kartenteile, sondern eigentlich nur eins. Es wurde aber natürlich nicht einzeln verkauft. Sie hätten aber eigentlich nur das links unten brauchen müssen, denn das ist tatsächlich das Stück, das sie die Geburtsurkunde Amerikas nennen. Zum ersten Mal taucht in einer Karte der Name Amerika auf. Und vielleicht hat Jörg Dünne natürlich auch dieses Beispiel schon gebracht, als er hier war. Das ist also nicht von Wald Seemüller, sondern von seinem Co-Kartografen Matthias Ringmann aufgebracht worden, dieser Vorschlag, dass das, was bis dahin nur als die neue Welt galt und auch zum ersten Mal tatsächlich eine losgelöste Darstellung der neuen Welt als ein eigener Kontinent, diesen Kontinent, allerdings erstmal nur die südliche Hälfte, Amerika zu nennen, in Anlehnung an Amerigo Vespucci, einem Entdecker und Eroberer, der vermeintlich für den Entdecker dieser neuen Welt gehalten wurde. Tatsächlich war es ja Kolumbus, aber alles Intervenieren auch von den Nachfahren des Kolumbus half nichts. Dieses Land hieß weiterhin Amerika. Oder dieser Kontinent, erst dieser südliche und dann der nördliche. Es ist natürlich dann auch eine gewisse Perversion drin, wenn natürlich Nordamerika oder die USA jetzt sagen, es ist unsere Geburtsurkunde, obwohl der Name zum ersten Mal in Südamerika auftaucht. Gut, was will nun Sigrid Weigel damit? Sie will ein Doppeltes. Sie will zum einen zeigen, und das ist sozusagen fällt nochmal in eine andere Diskussion, die es Anfang der 2000er Jahre in diesem Umfeld gab, nämlich was ist Kulturwissenschaft oder was sind die Kulturwissenschaften? Und da gab es in Berlin vor allem die Bestrebung, Kulturwissenschaften im Singular zu gebrauchen, um zu sagen, also wir sind nicht das, was so Cultural Studies ist. Ja, Cultural Studies, da geht es immer so ein bisschen ums Politisieren und eine gerechte Welt und den unterdrückten Völkern helfen. Wir wollen tatsächlich eben Technikgeschichte machen und die Kulturtechnik unserer eigenen Kultur bearbeiten und hervorheben. Deswegen sagte sie, hätte diese Karte nie verkauft werden dürfen, ganz egal, wie der Streit in den USA ausgeht, wo es natürlich auch Gegenstimmen gab, die sagen, das ist doch nicht die Geburtsurkunde der USA, sondern. Und Sigrid Weigel sagte, nein, es hätte eigentlich als ein Dokument deswegen in Deutschland bleiben müssen, weil es eben Ausdruck der Technik des Kartografierens ist. Das ist sozusagen die Relevanz dieser Karte und nicht, dass dort Amerika steht. Gleichwohl hat sie versucht, in diesem Zuge eben die Idee der Topographie stark zu machen, hat sie aber gleichzeitig meiner Meinung nach in eine unglückliche Richtung gelenkt, was wiederum mit ihrem Hintergrund als Literaturwissenschaftlerin zu tun hat. Nämlich bei Topographie liegt es nahe, über Graphen, also über die Endung, über die Graphie, über die Einschreibung zu reden. Und man ist flugs sozusagen von der Karte wieder weg bei der Schrift. Also man benutzt die Topographie oder topografische Darstellung, um thematisch gleich wieder zu dem zurückzukehren, woher man eigentlich kommt, nämlich Texte. Und tatsächlich würde ich behaupten, ist es völlig egal, ob da Amerika oder Kolumbien stehen würde, dann würde halt heute dieser Kontinent oder diese beiden Kontinente würden dann Kolumbien heißen und nicht Amerika. Die eigentliche Debatte oder Auseinandersetzung findet heute statt. Die Namensgebung selbst ist als Umstand natürlich markant, aber welcher Name das nun letztendlich um 1500 war, ist nicht das Relevante. Ich will damit nun übergehen zur Topologie und eben meine Position oder meine Überzeugung darstellen, die einerseits, wir hatten kurz vorher schon drüber gesprochen, nicht jetzt mit dem topografischen Ansatz im Widerspruch stehen muss, ihn vielleicht durchaus ergänzen kann, aber gerade aus dieser vielleicht literaturwissenschaftlichen Okkupation des Topographiebegriffs eine gewisse Korrektur bedarf. Und dazu möchte ich erst einmal eine andere Karte heranziehen, die vielleicht der eine oder die andere kennt, beziehungsweise könnten Sie selbst mal versuchen, wenn Sie sie nicht kennen und ich Ihnen jetzt schon sage, dass es eine Karte ist, auch das muss man erst mal sehen, überlegen, welches Territorium auf dieser Karte dargestellt ist. Irgendjemand eine Idee? Kennt irgendjemand irgendetwas? Ganz gut, dass Sie nicht lesen können. Dann würden Sie es vielleicht schon herausfinden. Italien. Rom. Ja? Rom hier in der mittleren Schiene. Ist die Peutinger Karte, die ursprünglich im 4. Jahrhundert ein Teil der Darstellung des römischen Weltreiches war, oder ein Ausschnitt der Peutinger Karte als Rekonstruktion aus dem 12. Jahrhundert, nach ihrem Besitzer Peutinger aus dem 16. Jahrhundert dann so genannt. Und sie zeugt meiner Meinung nach von einem sehr frühen topologischen Bewusstsein. Natürlich könnte man sagen, es war topografisch ging das in die Hose, die haben sozusagen nicht die wahren Umrisse Italiens gekannt. Stimmt nicht. Und bereits in der griechischen Antike kannte man die geografischen Umrisse der sogenannten alten Welt. Aber wozu diente diese Karte? Sie diente tatsächlich zu einer Kartierung, Vermessung, Erfassung des römischen Imperiums. Und da das römische Imperium sozusagen gleichbedeutend mit allen relevanten Gebieten waren, die es eben in Europa und Asien zu erobern gab, waren letztendlich die geografisch exakte Ausdehnung egal. Das Wichtige war die Kontrolle dieses Territoriums, also die Straßennetze. Und entsprechend ist diese Karte selektiv ausgerichtet auf Straßennetze. Und was passiert? Sie sehen hier jetzt den Ausschnitt auf einer topografischen Karte eingetragen. Dieses Kartensegment Nummer 4 ist dieses. Sie sehen hier unten also die Küste von Nordafrika, etwa die Gegend um Tunis. Sie sehen hier den mittelitalienischen Teil mit Rom und hier Sie sehen hier die südliche Adria, also das heutige Slowenien oder Nordkroatien am oberen Rand. Also es ist eine Dehnung, eine Stauchung, eine Transformation der Topographie in topologischer Hinsicht. Und das kann man vielleicht gleich sagen, also wenn man es definieren möchte, was der Unterschied zwischen Topologie und Topographie oder worin besteht Topologie, ganz zu Recht, wie Ihre Tagung von 2002 sagte, darin, dass Räume transformiert sind, das macht Topologie aus, Transforming Spaces, aber die Topologie beschreibt eigentlich weniger diese Transformation, oder das vielleicht in einem zweiten Schritt, als im ersten Schritt das, was während dieser Transformation erhalten bleibt. Tatsächlich haben Sie hier eine Dehnung und Stauchung natürlich des Territoriums, aber was erhalten bleibt, ist das Straßennetz, während im Gegenzug die Topographie erstmal auf eine exakte Abbildung des geografischen Raumes aus ist. Das ist vereinfachend gesprochen. Wie gesagt, wir diskutieren das noch, wie Topographie und Topologie in Beziehung steht. Aber das erstmal als, sozusagen als Polarisierung, als weitere Polarisierung. Hier die gesamte Karte in allen Segmenten zusammengesetzt mit der entsprechenden topografischen Übertragung oder Kenntlichmachung, welche Segmente das hier sind. Also die Peutinger Karte, die also das komplette römische Weltreich als Straßensystem erfasst. Sie dürfen gerne lachen. Es ist natürlich die einfachste Vorstellung, die man sich vielleicht von Topologie machen kann, aber sie ist durchaus hilfreich, um diese Idee nochmal zu verdeutlichen, dass also in der Topologie darum geht, Körper oder Räume zu beschreiben, die, obgleich sie transformiert werden, dieselben bleiben. Also ähnlich wie die Überführung des Donuts in die Tasse zwar räumlich, körperlich ein Höchstmaß an Veränderungen bedeutet, bedeutet es hinsichtlich der Punkte auf der Oberfläche keine Veränderung. Man spricht in der Topologie deswegen auch von Nachbarschaftsverhältnissen und nicht mehr von metrischen Distanzen oder Entfernungen. Das heißt, die Punkte, die nebeneinander liegen, liegen auch weiterhin nach der Transformation nebeneinander. Und deswegen handelt es sich in beiden Fällen, topologisch gesprochen, um denselben Körper bzw. um denselben Raum. Das Einzige, was bei dieser sogenannten Rubber Sheet, also Gummihaut-Topologie, natürlich passieren kann, oder die einzige Transformation des topologischen Selbst, die stattfinden kann, ist, wenn diese Oberfläche oder die Nachbarschaftsbeziehungen zerstört werden. Das heißt, wenn also ein Riss in dieser Gummihaut entsteht, was unter anderem ja auch eine ganz wichtige Metapher dann bei Lacan war, der sehr viel mit topologischen Modellen gearbeitet hat, der dann eben auch vom Riss gesprochen hat. Die topologische Abbildung ist folglich also, wenn Sie denken Sie jetzt an die Peutinger Karte, die radikalste Abbildung, die wir haben können. Viele Menschen würden das gar nicht mehr eine Abbildung nennen, aber es ist dennoch eine Abbildung. Es ist nicht mehr projektiv oder nicht mehr auf einen Projektionsgrundsatz zurückführbar, sondern sie transformiert das, was projektiv abgebildet worden ist oder was auch identisch kopiert worden ist, in der internen Metrik, in der internen Metrik, unter Beibehaltung der Verhältnisse der einzelnen Punkte in diesem Netz, wenn wir hier jetzt ein Koordinatensystem oder ein geografisches Netz nehmen. Sie haben ja auch mir schon vorher gesagt, dass Sie innerhalb des Graduiertenkollegs auch ein bisschen eine Hinwendung zu den kulturellen, gegenwärtigen, alltagspraktischen Fragen von Topologie vornehmen wollen oder auch durch die neuen Projekte so automatisch vollziehen. Ein bisschen, was ich hier anbieten kann, sind, ja, wo tritt uns denn Topologie gegenwärtig entgegen? Hier auch ein relativ bekanntes Beispiel aus Frankfurt, Peter Eisenmans Entwurf für den Rebstockpark. Nach wie vor noch nicht ganz gefüllt, die Baufläche, aber hieran sieht man ganz gut, wie eben eine Transformation, also eine topografische Transformation unter Beibehaltung der Topologie stattfinden kann. Das Netz, die Gitterstruktur wird gestaucht und gedehnt und entsprechend werden dann die Häuser drin positioniert. Genau dasselbe Prinzip hat Eisenman beim Mahnmal für die ermordeten europäischen Juden in Berlin auch angewandt. Allerdings wurden ihm dort gewisse bauliche Einschränkungen gemacht, also etwa die Begradigung des Bodens zwischen den Stelen. Aber tatsächlich ist es im höchsten Maße topologisch motiviert oder inspiriert. Also einen Punkt, wo uns Topologie entgegentritt. Ein anderer, auf den hat Jean Piaget bereits auch in den 40er Jahren hingewiesen, ist die Idee, dass die erste Welterfahrung, die Kinder machen können, ich versuche es gerade an meinem Sohn, der 14 Monate ist, ein bisschen zu überprüfen. Jetzt bin ich nicht so wie die Psychologen, die da ihre Kinder tatsächlich auch zu Versuchszwecken heranziehen. Aber ich versuche es trotzdem herauszukriegen, ob er sowas wie ein topologisches vor dem geometrischen Bewusstsein hat. Das war nämlich die Behauptung von Piaget. Die Methode war teilweise fraglich, weil man eben über Kinderzeichnungen geht und von den Zeichnungen selbst einen Rückschluss auf die Wahrnehmung zu ziehen, ist epistemologisch nicht ganz sauber. Aber dennoch war seine Behauptung, dass Kinder eben eine topologische, eine relationale Weltwahrnehmung haben, bevor sie eben eine metrische, geschweige denn eine perspektivische oder zentralperspektivisch haben oder die Zentralperspektive entziffern oder lesen könnten. Jedenfalls Darstellungen, die man findet von Kinderzeichnungen, sind zwar metrisch, geometrisch oder eben dann auch topografisch inkorrekt, sie sind aber topologisch korrekt. Ähnlich wie wir es bei Mental Maps finden, wenn sie sie aufmalen oder wenn sie Wegbeschreibungen geben. Auch die sind topografisch meistens nicht zu gebrauchen, aber topologisch stimmen sie doch dann sehr oft. Das trifft man nicht nur bei Kinderzeichnungen an, sondern auch im Bereich der Kunst. Paul Klee etwa war ein topologischer Künstler, zumindest in seinen Zeichnungen finden wir Ausdruck eines topologischen Bewusstseins, beispielsweise wenn er ein Kamel malt in seinen Deformationen, das aber in den Anschlüssen vollkommen korrekt ist. Wenn Sie sich mehr für diese Richtung interessieren, auch mehr für die Idee der oder die, für die Frage nach Kartenprojektion und Abbildung, sei Ihnen John Willetts Art and Representation als Buch empfohlen, der diese topologische Transformation unterhalb der projektiven Abbildungen sehr im Detail analysiert hat. Ja, ich will nochmal zurückkommen zum Punkt oder zur Frage, inwiefern denn Topografien gegen Topologien auszuspielen sind oder Topografien nicht doch auch ein wichtiger Bestandteil sind. Ich will das keineswegs abstreiten. Ich will nur auf bestimmte Probleme hinweisen. Also etwas, was wir wieder im Anschluss an die Wald-Seemüller-Karte aufziehen können, ist nämlich die Frage, gibt es so etwas wie eine korrekte geografische Abbildung eines Territoriums? In der ARD-Nachrichtenredaktion meinte man das anscheinend finden zu können. Es gab nämlich über Jahre hinweg eine Mercator-Projektion auf dem Startbildschirm der Abendnachrichten, die, wir wissen es alle, dazu führt, dass Gebiete, die nördlich und südlich, je weiter man zu den Polen kommt, umso größer, übertriebener werden in der Flächigkeit die Territorien, je näher man zum Äquator kommt, umso kleiner, sodass es in der richtigen Mercator-Projektion dazu kommen kann, dass Europa, dass Grönland größer ist als Indien beispielsweise oder fast so groß wie der afrikanische Kontinent. Jetzt hatte man sich gedacht, naja, Mercator-Projektion, das darf man nicht machen, das ist politisch inkorrekt, Benachteiligung der dritten Welt. Da gab es auch eine ganz große Diskussion, die sogenannte Peters-Projektion, die gar nicht von Peters erfunden worden ist, sondern von einem gewissen Herrn Gall oder Goll, hat das schon längst, auch fast zeitgleich zu Mercator, dieses Projektionsverfahren schon gekannt. Es geht nämlich bei den Karten, das muss man immer wissen, auch um die Funktion, zu der sie dann gebraucht werden. Eine Mercator-Projektion wurde zwar im Kontext des Kolonialismus verwendet, aber ist nicht unmittelbarer Ausdruck einer Deformierung der Territorien, sondern soll einfach soll ermöglichen, dass man Loxodrome einzeichnet. Das heißt, eine gerade Linie auf dem Seeweg muss auch einer geraden Linie in der Wirklichkeit beim Segeln, beim Navigieren entsprechen. Und deswegen, weil diese Karten sind Mercator-Projektionen, vor allem für die Schifffahrt, da war es eigentlich nachrangig, was dort mit den Landgebieten passiert. Ja, man hat dann also nun diese Mercator-Projektion, die eine Zylinderabwicklung ist, dann ersetzt durch eine sogenannte Azimutal-Projektion, eine polständige Projektion, und hat darüber etwa natürlich eine höhere Gebietstreue in das Kartenbild hineinbekommen, aber man hat das Ganze natürlich um einen mit einem Nordzentrismus getauscht. Natürlich muss man sich für einen Pol entscheiden, den man letztendlich abbildet, und hat die nördliche Hemisphäre fast noch stärker betont, also schon in der Mercator-Projektion. Also wenn man so sieht, ist eigentlich die heutige Karte politisch noch inkorrekter. Deswegen ist wahrscheinlich das heute Journal oder das ZDF mittlerweile zu einer Art Mercator-Projektion wieder zurückgekehrt. Müssen Sie mal drauf achten. Worum es also geht, ist natürlich ein gewisses Bewusstsein dafür zu haben, dass es keine topografisch korrekte Abbildung eines Kugelkörpers geben kann. Das Höchste, was Sie schaffen können, ist, und da müssen Sie eben auch wieder Topologie zu Hilfe nehmen, ist eine Cantor-Projektion, wie sie heißt, die also versucht, sowohl die Winkeltreue von Mercator-Karten mit einer Gebietstreue und auch noch einer Abstandstreue, das wäre sozusagen das nächste Kriterium, was man an Karten stellen kann, zu vereinigen. Aber nach wie vor müssen Sie sich einen Blickpunkt auswählen, mit dem Sie auf Karten schauen. Das heißt, innerhalb der Topografie, gerade wenn man sie unter politischen Perspektiven sieht, kann man natürlich dort in eine gewisse Endlosschleife geraten. Und dazu kann auch die Topologie einen gewissen Ausweg bieten. Ich habe noch etwas Zeit, denke ich, und will deshalb nochmal auf die Anfänge der Topologie gehen, die für Sie interessant sein könnten, aber vielleicht auch Wiederholungen darstellen. Dennoch finde ich es immer ganz wichtig, sich dessen zu vergewissern, dieses Anfangs, zumal uns das auch wieder für heutige Beschreibung in der Topologie dann helfen kann. Oder gerade wenn wir die Topologie übertragen wollen, wir können sicher auch nochmal diskutieren, wie stark man tatsächlich von einer radikalen mathematischen Topologie oder einem Formalismus ausgehen muss, wenn man ihn überträgt. Das will ich an dieser Stelle nicht tun, sondern erstmal zu Leonhard Euler springen, dem damals in St. Petersburg tätigen Mathematiker, der, ich glaube, durch die Tagespresse auf ein Problem aufmerksam wurde oder auf etwas, was sich in Königsberg, also in der Stadt von Immanuel Kant, vollzog. Dort gab es ein Gesellschaftsspiel, nämlich man hat sich die freien Nachmittage damit vergnügen können, die Brücken von Königsberg abzugehen und das in ein Spiel umgewandelt. Dieses Spiel war eben die Aufgabe, alle Brücken der Stadt, nämlich alle 7 Brücken, die die Stadt hat, einmal zu benutzen und nur einmal, aber doch alle zu benutzen und wieder am Ausgangspunkt anzukommen. Daher dann vielleicht auch das Lied über 7 Brücken musst du gehen. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob das wirklich stimmt, aber könnte nicht sein. Das war also das Königsberger Brückenproblem. Und daran, der zugehörige Text ist letztes Jahr zum ersten Mal in deutscher Übersetzung erschienen, der war auf Latein. Wladimir Welminski von der Humboldt-Universität hat tatsächlich einige Texte von Euler übersetzt und können Sie dann auch, also jetzt in der Übersetzung oder Übertragung, dann nachvollziehen. Wie hat sich Euler diesem Problem genähert? Er hat sich zunächst er wollte dieses Problem lösen, oder ich muss vielleicht noch dazu sagen, es gab niemanden, der es bis dato gelöst hatte, sondern alle mussten entweder die Brücken zweimal verwenden oder schafften es eben nicht am Ausgangspunkt wieder anzukommen. Das fand Euler ein mathematisch spannendes Problem und hat sich eben die Topografie vorgenommen, obwohl er nicht vor Ort war und auch fast schon erblindet. Also das ist ganz wichtig auch nochmal zu sehen, dass die Topologie natürlich Höchstmaß an Abstraktion daherkommt, in gewisser Weise auch das Topografische negiert. Ja, wie war also sein Vorgehen? Er nimmt diese Topografie von Königsberg mit den Flächen um den Fluss Pregel herum und den 7 Brücken, abstrahiert davon in einem ersten Schritt, indem er die Gebiete identifiziert, also die Flächen A, B, C, D, die also das Territorium der Stadt ausmachen und die markiert die Brücken. Und dann findet das eigentlich Entscheidende statt, der Schritt hin zur Topologie. Er verdichtet die Flächen auf Punkte oder wie es dann in der Graphentheorie heißt, auf Knoten. Und die Verbindungsstrecken dazwischen, die dann in der Graphentheorie Kanten genannt werden, die ehemaligen Brücken, sind also die Verbindungsstücke zwischen den Knotenpunkten. Und nun kann man einfach das ausrechnen oder mathematisch a priori entscheiden. Das ist interessant, also auch das würde sich nochmal lohnen nachzuvollziehen, ob nicht die Idee des Raumapriorismus von Kant viel weniger durch Leibniz inspiriert ist, als eben durch Euler, aber das steht vielleicht auf einem anderen Feld. Zumindest ist es transzendentales Raumdenken und nicht empirisches, weil Euler eben nicht die Brücken abschreitet, sondern einfach durchzählt, beziehungsweise den Grundsatz aufstellt, dass, um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen, natürlich ein Weg von dem Punkt weg und einer hinführen muss. Das heißt, wir müssen in der Summe eine gerade Zahl von Verbindungen herausbekommen. Die haben wir hier, die haben wir hier. Diese beiden heben sich auf, aber hier bleibt sozusagen eine Verbindung stehen. Die hat keinen Rückweg. Das heißt, allein durch das Feststellen, dass es eine ungerade Zahl von Verbindungen gibt, kann man sagen, dass also das unikausale Durchschreiten dieses Wegesystems nicht möglich ist. Und das kann man auch so oft versuchen, wie man will. Es geht nicht. Also das war diese Art von Anfang von Topologie, der dann eben in die Graphentheorie hineingeht und oft heute als ein gesondertes Feld verhandelt wird. Aber mir ist ganz wichtig, vielleicht so viel doch schon dann zu der Übertragung der Methode zu sagen, also auch wenn es innerhalb der Mathematik vielleicht verschiedene Felder sein mögen, die Idee, die dahinter steht, wenn man so will, vielleicht sogar die philosophische Idee, ist dieselbe. Ja, wo finden wir das alltagspraktisch wieder? Auch ein weiteres berühmtes Beispiel, das mit dem Aufkommen der Informationskartografie, auch innerhalb der Kartografie mehr topologischer Freiraum sich genommen wird, auch für die Darstellung. Man mutet Menschen auch mehr topologische Leseaufgaben des Raumes zu. Und das kann man innerhalb von weniger Jahren nur an den U-Bahn-Karten Londons nachvollziehen, die um 1900 noch topografische Karten sind und innerhalb des Stadtraums von London die U-Bahn-Linien in ihrem tatsächlichen räumlichen Verlauf einzeichnen. 1927 gibt es dann von Stinchmore einen neuen Entwurf, der noch topografischer Art ist, aber bereits das Territorium darunter oder die Geländetopographie verschwinden lässt. Die ist nicht mehr angezeigt, nur noch die Themse ist eingezeichnet. Man hat also erstmal auf das Netz hin abstrahiert oder das Graphensystem. Und dann kommt Harry Beck, der dann in den 30er Jahren dann den Standard aller U-Bahn-Karten mit dieser Underground- oder Tube-Map von London legt. Und nach dieser Art und Weise werden ja bis heute U-Bahn-Karten angefertigt. Und tatsächlich ist es eine Reduktion auf die Topologie. Wo man kann, behält man natürlich die Topografie bei, aber letztendlich gehen Sie mit so einer Karte, laufen Sie immer Gefahr, in der Stadt oberirdisch sich nicht zurechtzufinden, beziehungsweise sich in den Entfernungen natürlich massiv zu unterschätzen oder zu verschätzen. Ja, ein anderer Aspekt von Topologie in Spannung mit der Topografie. Ich habe hier ein Bild genommen aus dem Atlas of Cyber Geography, der auch um 2000 herum erschienen ist, wo man versucht hat, das Internet in verschiedenen Stadien mal kartografisch zu erfassen. Und was an dieser Karte sehr gut deutlich wird, ist, dass es auch wiederum natürlich eine Kehrseite der Topologie geben kann, nämlich in der Vernetzung, in der Verklappung, in der Verbindung der Weltzentren gibt es Gebiete, topografische, gegentopografische, ansonsten einmessbare Gebiete, die völlig wegfalten. Also in der Vernetzung, in der Verschaltung findet eine Verkürzung oder Verdichtung des Raums auf die Zentren, vor allem auf die Finanzzentren der Welt statt. Und Saskia Sassen hat in ihren Arbeiten ja immer wieder darauf hingewiesen, dass also diese Art von Topologie, von faktischer Vernetzung der Handelszentren, der Geldströme, auf die letztendlich diese Vernetzung beruht, Castells sprach ja dann auch vom Space of Flows, dass also dieses Spannungsverhältnis auch zwischen Topologie und Topografie in hinsichtlich des Warenflusses des Kapitalismus dann existieren kann. Allerdings natürlich, das wäre jetzt dann wieder, wenn wir an die Harvey-Grafik denken, wir selbst nehmen das natürlich dann gern in Anspruch, dass also der Zwischenraum getilgt ist und wir leben also problemlos. Zumindest gibt es heutzutage so eine Werbung, die also ganz klar mit einer topologischen Figur arbeitet, nämlich der Kurzschaltung oder der Verbindung von zwei Orten, also zwei Knotenpunkten, zwei Lokalitäten mittels eines Graphen, eines Verbindungsstücks, dessen Länge, dessen Weite überhaupt keine Rolle spielen. Das wird sozusagen auch als ein Mehrwert, als ein Lebenswert angeboten. Jemand, der auch topologisch gedacht hat, ein topologisches Bewusstsein hatte, war Samuel Beckett, der in einem seiner letzten Stücke für das Fernsehen, Quadrat oder Square, 1980 für den Südwestfunk oder das Fernsehen, das deutsche Fernsehen, ein Stück geschrieben hat, das nur aus Regieanweisungen bestand. Und Regieanweisungen auch gar nicht mal in sehr fein detaillierten Körperbewegungen, sondern nur in Bewegung, ja nicht mal die Bewegung ist angewiesen, sondern nur die Knotenpunkte, die innerhalb des Netzes abzulaufen oder zu erreichen sind. Und ich will Ihnen hier den Fernsehausschnitt nicht verheimlichen. Ups, Entschuldigung, das war die falsche Taste. Oh, habe ich jetzt etwas Böses gemacht. Ah, da wollte ich ja hin. Kann man natürlich das ganz schnell wegwischen und sagen, ja, aber Beckett ist natürlich absurd, aber er ist auf eine ganz besondere Weise absurd. Er zeigt nämlich genau die Absurdität, so etwas wie das Königsberger Brückenproblem lösen zu wollen. Also der empirische Nachvollzug einer nicht lösbaren topologischen Aufgabe oder einer graphentheoretischen Aufgabe, indem er all diese Figuren wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückschickt. Also am Schluss, sie treten bei A ein, kommen bei A raus, oder Figur 2 bei B rein, bei B raus, C, C, D, D. Also durchlaufen dieses Graphensystem und können es doch nicht lösen, weil sie eben, und jedes Kind weiß das, zur Lösung dieser Figur noch das Dach brauchen, nämlich das Haus vom Nikolaus. Ja? Dies ist das Haus vom Nikolaus, kennen Sie ja. Nur dann können Sie diese Figur lösen. Ohne das Dach können Sie sie nicht lösen. Und insofern ist das ja ein Durchexerzieren der Absurdität, zudem nochmal mit diesem Kreisen um die leere Mitte. Also das wäre sozusagen ein Beispiel, wie wir uns auch im Rahmen der Kunst, der künstlerischen Praxis, zumindest ein topologischer Versuch begegnet. Etwas, wo die Topologie ganz selbstverständlich Einzug gehalten hatte, war im Rahmen oder innerhalb der Soziologie. Pierre Bourdieu war ein Vorreiter dieser Methode, die heute leider etwas in Vergessenheit geraten ist. Es wird sehr viel natürlich davon gesprochen, von sozialen Räumen. Aber worin diese Räumlichkeit des Sozialen besteht, das bleibt meistens unklar. Also letztendlich wird es dann doch wieder so mit dem materiellen Raum dann irgendwie gleichgesetzt. Aber Bourdieu hat eine ganz klare Vorstellung davon, was dieser Raum des Sozialen ist. Es ist nämlich ein Raum, in dem zwar feine Unterschiede, wie sein Buch heißt, bestehen, aber doch absolute Trennungen. Und er hat das ja damals an Lebensstilen festgemacht oder an Geschmäckern, indem er sagt, es bilden sich je nach Wahlverhalten oder wir können Wahlverhalten und verfügbares Gesamtkapital so aufschlüsseln, dass wir hier identifizieren, welchen Hobbys oder welchen Vorlieben gehen denn diese Menschen nach. Das heißt, welchen Lebensstilen befinden sie sich? Und der Übergang sozusagen von jemandem, der Landwein trinkt, Akkordeonmusik mag, hin zum regelmäßigen Schwimmen und Mineralwasser trinken, ist ein sehr großer Weg und gesellschaftlich fast nicht zu leisten. Zumindest funktioniert Gesellschaft so, dass also die Räume, die letztendlich ein- und ausschließen oder Übergänge, also soziale Mobilität erlauben, diese Räume sind, die wir entsprechend dann in solchen Diagrammen betrachten können. Wie gesagt, das ist keine Methode, die man sozusagen jetzt in jedem Detail übernehmen muss, aber ich frage oft Leute, die dann sagen, sie reden hier von sozialen Räumen, ja, wie sehen denn die aus? Was meint ihr denn mit sozialen Räumen? Was ist denn das? Hier ist zumindest mal ein Vorschlag gemacht, wie ein sozialer Raum aussehen könnte. Letztendlich geht das allerdings weiter zurück, dieses topologische Modell oder diese topologische Herangehensweise also noch weiter zurück als Bourdieu, nämlich mindestens bis Juri Lottmann, also dem Formalismus oder den Beginn des Strukturalismus in der russischen Literaturanalyse. Und in letzter Zeit hat vor allem Franco Moretti, italienischer Literaturwissenschaftler, der in den USA lehrt, wieder angefangen, diese Methode zu verwenden. Er verschweigt allerdings, dass sie von Lottmann kommt, oder er sagt es schon auch, aber er stellt es ein bisschen als seine eigene Errungenschaft jetzt hin, ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall können wir hier nochmal verdeutlichen, damit kann ich dann auch langsam zum Ende kommen, worin der Unterschied, vielleicht auch die Ergänzung und die jeweiligen Vor- und Nachteile von topografischen und topologischen Analysen bestehen. Hier ist wiederum ein Stadtplan von London zu sehen und darin eingezeichnet die Schauplätze von Dickens Roman Unser gegenseitiger Freund. Ja, also von Folge zu Folge, das war ursprünglich als eine Serie von Erzählungen angelegt, nach und nach den Londoner Stadtraum dann erkundet. Gleichzeitig gibt es aber etwas, das wäre sozusagen die Topografie, die topografische Verzeichnung der Schauplätze, der Ereignisorte dieser Erzählung. Gleichzeitig gibt es aber bei Moretti dann via Lottmann, der diesen Unterschied zwischen Topografie und Topographie eben auch schon macht, so etwas wie eine Kartierung des Sozialraums, was aber auf eine Topologie hinausläuft, nämlich in Form einer Mengenlehre. Also welche Elemente gehören welcher Gruppe an, welcher sozialen Gruppe oder Schicht, die dann aber auch wieder teilweise einzelnen Stadtquartieren zuordnenbar ist. Ja, das ist vielleicht mal an dieser Stelle ein ganz guter Punkt, um aufzuhören. Ich habe noch viel Material, aber ich freue mich viel mehr auf die Fragen von Ihnen und danke erstmal bis zu diesem Punkt für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, schönen Dank für den aspektreichen, vor allem anschaulichen Vortrag. Und ich denke, es sind dennoch nicht alle Fragen wahrscheinlich geklärt und es gibt eine Menge Bedarf. Nachfragen, Beispielergänzungen. Ich freue mich über
die Münze. Wir haben ja am Anfang mit einigen Autoren angefangen, die entweder die neue Gewichtung des Raumes betonen oder aber das Verschwinden des Raumes. Und mir schien, dass bei diesen Autoren ist eigentlich, wenn die von Raum reden, immer der Raum ist, in dem man lebt, da kommen Menschen was vor. Während Sie eben nachher in Ihrem weiteren Vortrag mehr und mehr eigentlich auf den Darstellungsraum übergegangen sind, in der Mathematik, wo also kein Mensch mehr drin vorkommt, und muss man sagen, dass man eigentlich damit doch die Vorstellung, dass der Raum verschwindet oder an Gewicht zunimmt, konterkariert. Denn also diese Darstellungsform hat es immer gegeben und es zeigt sich auch bei Ihrem Vortrag, dass beispielsweise die topologische Darstellung nun ganz früh, also bei der italienischen Karte und nachher bei der Karte der U-Bahn, in London auftaucht. Nicht? Also da sieht man ja, dass es da im Grunde keine historische Entwicklung gegeben hat. Sondern diese, die Sie am Anfang gezeigt haben, die Bedeutung des Raumes, hat eigentlich mit unserer Frage des Lebens im Raum zu tun. Und um das noch ein bisschen zu unterstreichen, würde ich sagen, es fehlt mir in Ihrem Vortrag ein bisschen die Frage nach der Geschwindigkeit, der Bewegung. Das hat nämlich sehr damit zu tun, nicht? Das heißt also, das Verschwinden des Raumes beispielsweise ein bisschen zu sozusagen Lichtgeschwindigkeit oder elektronischer Datenübermittlung. Da ist dieses Schrumpfen des Raumes kommt ja dann dadurch zustande, dass die Erfahrung des Raumes sehr stark an die Geschwindigkeit, mit der man sich bewegen kann, zu Bundes. Und das fehlte mir so ein bisschen in dem ganzen Vortrag. Also diese Dimension.
Ja, vielen Dank. Kann ich Ihnen nur zustimmen, beziehungsweise möchte ich so darauf antworten, dass ich sage, also ihr habt den Punkt nicht genannt, aber vielen Dank, dass Sie es jetzt sagen, weil natürlich ist das topologische Denken ein sehr, ja, eben schon sehr altes Denken und insofern begrüße ich natürlich so etwas wie die Hinwendung zum Raum, bin aber tatsächlich auch ein Feind dessen zu sagen, dass es was ganz Neues ist. Möchte aber zu einer anderen Stelle zurückgehen, als es dann eben so Leute machen, die dann anfangen mit Ratzel zu spielen, ja, oder zu liebäugeln. Also die Rückkehr zu beispielsweise so etwas wie einem geografischen Determinismus oder Naturraumdenken, in dieser Hinsicht Naturraumdenken, also physikalischen Raumvorstellungen, rein physikalisch-physischen Raumvorstellungen, das wäre sozusagen ein Punkt, wo ich sage, da ist die Wiederkehr oder die Relevanz zu kurz gegriffen. Denn, wie Sie auch zu Recht sagen, natürlich kommt die Relevanz des Topologischen heute dadurch hinein, dass wir uns in Räumen bewegen, in denen Metrik eben keine Rolle mehr spielt und nicht mal mehr Geschwindigkeit, weil die Übertragungsdauer der Daten mittlerweile so gering geworden ist, dass wir sie kaum noch wahrnehmen können, außer vielleicht natürlich ein bisschen der Ladezeit. Also da tritt uns Zeit dann oder Dauer oder vielleicht sogar Entfernung schon noch entgegen. Insofern möchte ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen, was diese Punkte angeht, auch bedanken, dass Sie nochmal darauf hinweisen. Ich will auf keinen Fall sagen, dass Topologie sozusagen das ganz Neue ist, sondern ich meine gerade in Aushebelung von Spatial Turn und Topographical Turn, dass Sie genau diese lange Tradition topologischer Bestände, topologischer Darstellungsweisen und topologischen Wissens eben nicht berücksichtigen und gerade dadurch Ihnen gewisse Fehler unterlaufen, also dieses Spiel mit dem Determinismus im Spatial Turn oder dann dieses Hinausgleiten von der Topographie wieder zurück auf die Schrift eben in den Kulturwissenschaften, die dann vom Raum wegführt. Also das waren sozusagen die Punkte. Und damit vielleicht war auch die Frage nach den Menschen. Sie kommen in einer anderen Art und Weise wieder hinein, nämlich in dieser. Das ist ganz klar, es ist kein weder ein menschzentrierter noch Leib- noch subjektzentrierter oder man könnte sogar sagen, es ist, ja, Desertot hat es mal kritisch gegen Foucault gesagt, es ist der Blick vom Empire State Building nach unten und nicht sozusagen, man bewegt sich nicht unten selbst mit auf der Straße. Ja? Also natürlich in dieser leiblichen Bewegung braucht man andere Analysemittel, aber dieses strukturalistische Herangehen, was ich erstmal aufschlussreich finde, wenn man über Raum im nicht-materialistischen Sinne nachdenken will, führt dann zwangsläufig sicher dazu, dass Menschen als Individuen erstmal nur so auftauchen können. Also das ist mir wohl bewusst.
Dann Frau Wiegen, bitte. Ja, ich habe jetzt mal einfach auch eine Nachfrage, Neugierfrage, vielleicht eine Verständnisfrage. Ich habe zwei Stichworte aufgefangen, die ich interessant finde, wo ich jetzt Momentmaschinigkeiten haben, abzubilden auf die Differenz Topographie, Topologie und so ein bisschen auf den Leitfaden Ihres Vortrags. Das eine sind ganz unterschiedliche Stichworte, kamen auf unterschiedlichen Zeiten vor. Das eine ist das Stichwort korrekt. Korrekte Abbildung, korrekter Raum, nicht so korrekt, wie auch immer. Da, und das zweite Stichwort war das, oder Thema war das mit der Widerständigkeit oder den Unmöglichkeiten. Ja? Sei das bei dem Buttenproblem, sei das nachher bei Beckett, also mit diesen Bewegungen, die den Schauspielern vorgegeben sind, die dann vollführt werden, aber sozusagen interessiert, also im Ausweichen, Abweichen. Wie kann man solche Themen der Korrektheit oder dieser Unmöglichkeiten platzieren? Handelt es sich da um was, das damit zu tun hat, ich sag mal, dass auf der topografischen, auf der Darstellungsebene irgendwie Orthodoxien existieren, die sozusagen auf topologischer Ebene per se durchkreuzt sind oder sich irgendwie in sich selber verwickeln oder in ein Paradox werden? Oder ist es umgekehrt, dass sozusagen die topologische Dimension oder Ja, also dann mal die Topologie sozusagen mit diesen angereichert ist mit diesem Typ von Problemen, von denen die Topografie abstrahiert, oder macht es gar keinen Sinn, solche Fragen wie die Korrektheit von Abbildung oder von Widerständigkeit, Unmöglichkeit und dergleichen überhaupt auf diese Differenz zu beziehen. Und das kommt hier wie dort vor oder kommt mal hier und mal dort vor. Also ich hatte da einfach sozusagen ein Problem systematisch anzudocken.
Tatsächlich ist es sehr gut beobachtet und vielleicht so etwas auch wie der Anknüpfungspunkt natürlich für eine andere Diskussion, die Sie jetzt schon sagten, also was heißt in diesem Fall korrekt, inkorrekt oder Unwägbarkeiten oder Zieltopologie nicht auch auf den Ausschluss des Unwägbaren hin oder wie hat man sich das vorzustellen? Also ich würde erstmal vereinfachend sagen, dass die Topologie oder ein topologischer Ansatz von vornherein gar nicht versucht, so etwas wie eine korrekte Abbildung des Raumes vorzunehmen, sondern sich sehr wohl bewusst ist, dass es sich hier um eine Auswahl handelt. Das hat man in der Topografie teilweise auch, wenn man sagt, wir haben thematische Karten, die eben Wirtschaftszweige hervorheben oder politische Karten, die eben Territorium in eine Farbe tauchen und der Landschaftsphysiognomie keine Rechnung tragen. Das hat man dort auch. Aber im Umgang mit diesen Karten, und es sollte ein bisschen das Beispiel auch mit der Tagesschau zeigen, bleibt es unterreflektiert. Sondern an eine topografische Karte geht man sofort heran mit der Frage, ja, auf was ist denn das bezogen? Was stellt es denn im Realraum dar? Deswegen stehen wir so perplex vor der Peutinger Karte, die wir im ersten Moment gar nicht lesen können oder aufs Territorium beziehen können. Das heißt, die Topologie arbeitet innerhalb dieses stark selektiven oder unter dem Zugeständnis dessen, dass es keine korrekte Abbildung geben kann, mit dem Festhalten von einer Auswahl. Also beispielsweise hier von Menschen in sozialen Netzwerken, die dann herausgehoben werden. Oder von Knotenpunkten in einem Informationsnetz. Alles andere fällt sozusagen heraus, wenn man nur das betrachtet. Die Körperbewegung fällt heraus, wenn man natürlich nur die Steckdose in der Wand oder die IP-Adresse des Rechners betrachtet oder eben das Interface als die Schnittstelle, als den Knotenpunkt betrachtet, fällt natürlich das andere heraus. Das heißt, man hat, ich würde sagen, bei der Topologie eine Korrektheit in der Inkorrektheit, ja, und in der Topografie doch ein Daherkommen wie mit, das ist eine korrekte Abbildung, kriegt dann aber die Schwierigkeiten, wenn man eben so etwas wie nach der politisch korrekten Karte eben dann letztendlich fragt. Also.
Ja, Herr Vorder hat zwei Fragen direkt aufgeworfen, und zwar beziehen sich direkt auf diesen Begriff Topologie. Und also die erste wäre, Sie haben Topologie jetzt in dem Vortrag definiert im Prinzip über Nachbarschaftsbeziehungen. Also es ist eine Darstellung, die Nachbarschaftsbeziehungen, sich auf Nachbarschaftsbeziehungen bezieht und alles andere eigentlich außen vor lässt erstmal. Meine Frage wäre jetzt dazu, können diese Beziehungen, die dann dargestellt werden, noch andere Qualitäten haben? Gibt es da noch irgendeine Möglichkeit oder ist das komplett ausgeschlossen in der topologischen Analyse oder Darstellung? Also zum Beispiel, wenn man vielleicht an dieses Bourdieu-Beispiel denkt, soziale Nähe oder sowas, also kann man da noch irgendwie prinzipiell überhaupt irgendwas zwischen diese Elemente einfügen oder gibt es da nur Nachbarschaft? Und die zweite Frage ist, ich habe mich gefragt, ob topologische Darstellungen nicht eigentlich, also sie abstrahieren immer, das ist offensichtlich irgendwie, und was ist aber genau der Unterschied zwischen einer normalen Abstraktion, die man macht? Also wenn man irgendwie eine Situation oder von Verhältnissen, von vielleicht sichtbaren Verhältnissen abstrahiert, macht man dann schon immer Topologie oder wie, also wie ist das Verhältnis der zwei Begriffe? Ist das vielleicht, also dasselbe vielleicht nicht, aber wie genau ist das Verhältnis bestimmt oder wie würden Sie das sehen?
Also ganz genau, also ich würde sagen, die primär menschliche Leistung besteht in einer topologischen Abstraktion. Also das ist sozusagen, der Mensch zum Raum hinzutut, ist die Reduktion auf topologische Verhältnisse. Philosophen wie Wittgenstein haben das teilweise geahnt, wenn sie von sowas wie einem logischen Raum sprechen. Ja? Also ich bin jetzt nicht so weit Wittgenstein-Experte, dass ich sagen würde, er hat jetzt tatsächlich Topologie vor Augen, aber es gibt auch jüngere Arbeiten zu diesem Bereich, die das eben zeigen, dass echt gerade die Philosophie nach Hegel und besonders dann mit Wittgenstein so eine Vorstellung überhaupt vom Denken als einem anderen Raum, in dem eben Relationen vorrangig sind, dann gehabt hat. Insofern würde ich sagen, ja. Man kann umgekehrt sagen, oder die Gegenprobe wäre, zumindest sie darauf hinweist, dass das Räumliche wichtig ist. Wir haben keine originären Begriffe für Zeit. Alle Metaphern, die wir für Zeit verwenden müssen, notgedrungen, sind räumlich. Das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass wir in erster Linie Raumwesen, keine Zeitwesen sind. Und wir sind weniger Raumwesen im Sinne der Topographie als Raumwesen im Sinne der Topologie. Das war mein Hinweis wieder darauf, wenn wir mentale Karten versuchen, nach außen zu bringen, niederzuschreiben. Also was passiert, wenn Wegbeschreibungen, Mental Maps, die funktionieren entlang auch von, wie memorieren wir Raum, entlang von Verbindungen, einzelnen Ereignisstationen, und es läuft weniger über Distanz oder Metrik. Also das wäre das dazu. Und die andere Frage mit der Nachbarschaft kann ich fast nur so beantworten, dass es natürlich, also die Nachbarschaft ist das Engste, was Sie haben können. Also zwischen Nachbarn liegt allenfalls noch der Zaun oder die Berührungsfläche. Also da kann ich keine andere Antwort geben, aber vielleicht ist mir auch nicht ganz klar, was nochmal hinter Ihrer Frage steht oder was Sie denken, was da nochmal dazwischen sein könnte.
Naja, man könnte sich Darstellungen vorstellen, die im Unterschied zu klassischen topografischen Karten, wo es ganz klar metrische Relationen gibt, wie gesagt, sowas wie soziale Nähe als Relation annehmen. Also Elemente sind weiter voneinander entfernt oder näher, Freunde sind näher als Arbeitskollegen, wenn das alles Elemente sind. Wenn man so zum Beispiel einen sozialen Raum darstellen will, dann wäre das Ordnungsprinzip soziale Nähe oder Ferne.
Ja.
Und wie wäre das dann eine topologische Darstellung?
Würde ich sagen.
Oder ist da noch ein Teil Topografie drin? Weil man hat jetzt zwar, gut, man hat die Metrik rausgenommen und dafür die soziale Nähe, Ferne reingetan, aber ist das ausreichend? Verstehen?
Ja, also wie gesagt, gänzlich topologische Darstellung ist keine Darstellung mehr. Ja, also geht die Abstraktion so weit, dass es verschwindet. Deswegen ist ein ganz wichtiger Begriff, aber das den in die seine Diskussion gebracht, sondern hat das Verdienst auch wieder von Petra Gehring, ist natürlich das Diagramm. Und man kann so weit gehen, dass man dann sagt, also die von Platon her, der Diagrammbegriff, er sagt, der innerhalb der Geometrie angebracht, er sagt, um die reinen Verhältnisse darzustellen, brauchen wir so etwas wie Zeichnungen. Und die Zeichnungen, das sind dann die Diagramme. Das ist nicht die eigentliche Geometrie oder die Wahrheit des Raumes, wenn man so will, aber sind die Veranschaulichungen. Also in dem Moment, wo man veranschaulicht, kommt man gewisserweise schon in die Topografie hinein. Gleichwohl gibt es aber Diagramme, die relativ wenig Rücksicht auf Topografie nehmen, wie beispielsweise das TO-Schema, das also im Sinne des Kreuz-Symbols die alte Welt, Europa, Afrika und Asien, also in diese Dreierordnung bringt und also der Topografie sehr viel ja fast schon Gewalt antut, um sie in dieses Schema, in dieses Diagramm dann zu bringen. Das wäre, oder natürlich ein anderes Beispiel, was man bringen kann, ist natürlich das Diagramm von Foucault. Er spricht vom Diagramm als einer topologischen, ja einer Topologie und nicht einer Topographie, eines topologischen Schemas in Bezug auf das Benthamsche Panoptikon. Leider ist es dann doch irgendwann gebaut worden, nämlich auf Kuba, Castro saß da ein. Aber, und auch in den USA gab es noch eins, aber das Interessante am
am Panoptikon ist doch, dass es gar nicht gebaut werden muss, um zu existieren, weil man die Struktur auch in anderen Architekturen wiederfinden kann. Nur an dieser schematisch-diagrammatischen Darstellung kann man das topologische Prinzip des Panoptikons, was mit gesehen werden, aber nicht selber sehen können, dann zusammengeht, darstellen. Aber natürlich will ich nicht leugnen, dass es sich hier doch auch um topografische oder Architekturzeichen auf der Seitenlaschung immer handelt.
Ich würde auch gerne nochmal auf diese Unterscheidung, also worüber wir auch eingangs gesprochen haben vor dem Vortrag, kurz zwischen Topografie und Topologie eingehen. Und ich würde es gerne an einem ganz konkreten Gegenstand festmachen, nämlich an einer wirklich topografischen Karte im strengen geografischen Sinne, Maßstab 1 zu 25.000. Da ist mir an diesem Beispiel einfach, schon an diesem Beispiel nicht wirklich klar, wo die Trennlinie gewissermaßen zwischen der topografischen Darstellung und der völlig nach ihrem Verständnis abstrakten Darstellung im topologischen Sinne besteht. Natürlich sind die Abstände in der topografischen Karte maßstabsgetreu gegenüber dem, was wir als Realität betrachten, wenn wir den Raum erfahrungsgemäß durchstreiten. Aber wir sind nicht bereit, einer solchen topografischen Karte topologische Elemente aufgehoben, zum Beispiel in der Einfärbung der Häuser. Man macht überall schwarze Punkte. Die Häuser sind prinzipiell auf der topografischen Karte prinzipiell gleich gemacht. Der Wald ist grün eingefärbt, man kann keine Unterschiede sehen, wie man sie eben erfahren könnte, wenn man sich durch diesen Wald bewegen würde. Also worauf ich im Prinzip hinaus will, ist nicht Ihnen schon bereits in jeder Topografie, so radikal man sie auch konzipiert, ein topologisches Moment aufgehoben, Ihrer Darstellung nach? Und macht es das nicht eigentlich bereits von Anfang an unmöglich, eine klare Trennlinie zwischen diesen beiden Beschreibungskonzepten zu ziehen?
Also den Versuch um Klarheit der Begriffe sollte man nie aufgeben. Das heißt, also zu versuchen, Topografie und Topologie auseinanderzuhalten, halte ich nicht für verkehrt. Und es ist besonders dann in Zeiten wichtig, in denen eben Begriffsunklarheit herrscht, wie zwischen Raum und Topografie. Wenn man sich dann konkrete Beispiele anschaut, wie einzelne Karten, ist es ja sehr aufschlussreich, diese beiden Begriffe zu haben, um diese Elemente identifizieren zu können. Also wenn Sie jetzt den Unterschied zwischen Topografie und Topologie nicht haben, können Sie diese Vermischung in dieser Karte gar nicht beschreiben. Ihr Beispiel bestätigt ja eigentlich das, was ich sage, nämlich dass mit dem Aufkommen der Informationsgrafik es so etwas wie eine Wiederkehr des topologischen innerhalb der Kartografie gibt, indem man nämlich gleichwertige, relevante, signifikante Orte nochmal gesondert hervorhebt. Oder ein anderes zutiefst topologisches Moment ist natürlich die Negation der Perspektivansicht der Höhe. Eine topografische Karte muss natürlich immer drei Werte eigentlich angeben, nicht nur Breite und Länge, sondern auch die Höhe. Also die wird sozusagen schon eingeebnet, also der Raum wird schon zur Fläche gemacht, spätestens dann natürlich auch bei Gauss in der Triangulation. Aber was ich sagen will, ist, wenn wir uns die einzelnen Fälle anschauen, und man kann ja auch versuchen, bei der Peutinger Karte noch irgendwie Küstenverlauf, das ist auch noch Topografie, das will ich überhaupt nicht leugnen, dass es in diesen Beispielen das gibt, oder auch das Beckett-Beispiel. Natürlich musste eine Topografie durchexerziert werden, wenn im Hintergrund eine Topologie steht. Aber ich finde, dass in dieser ganzen Diskussion, die wir in diesem sogenannten Spatial Turn, Topographical Turn oder was auch immer hatten, das topologische Moment viel zu kurz kam. Hinten runtergefallen ist und das ganze Potenzial, was in der Beschreibung steckt, nicht gesehen wurde, sondern auf diesen materiellen Raum entweder gegangen wurde oder dann auf dieses, sozusagen auf diese Schriftanalogie. Und ich wollte mit der Topologie da sozusagen nochmal eine Lanze für die Abstraktion vielleicht brechen.
Ich möchte mich an der Stelle ganz kurz einschalten, also auch das Teil, das von Topologie und Topografie betreffend. Sie haben an einer Stelle gesagt, im Zusammenhang mit dem Königsberger Beispiel, Topologie negiert das Topografische. Und ich wollte einfach nochmal nachfragen, ob Sie das so, tatsächlich so strikt sehen, weil ich ja eigentlich glaube, dass beide in gewisser Weise natürlich auch aufeinander angewiesen sind. Denn die Topologie benötigt ja auch die genauen Angaben der Topografie, um dann diese Abstraktionsschritte zu machen. Und je genauer und detaillierter die topografischen Angaben sind, so relevanter ist dann möglicherweise auch das topologische Modell oder so erfolgreicher. Dazu wollte ich mal fragen.
Denn meine ich mit Negation nicht Extension, sondern meine ich die hegelische Negation oder sowas. Also ganz klar, kam mir eben auch schon ein Punkt. Also ich, wie gesagt, die reine Topologie wäre keine Darstellung. Ja, die lässt sich dann vielleicht auch nur noch rechnen. Ja, also die Graphentheorie braucht sogar die Veranschaulichung nicht mehr, sondern man kann es einfach in Formeln ausrechnen oder halt jemand feststellt, gerade, ungerade Verbindungen. Das meinte ich mit der Negation der Topografie. Also da ist Euler ganz sinnbildlich, dieser blinde Mensch, der nicht vor Ort ist, löst dieses Problem, an dem sich andere topografisch abarbeiten. Insofern meinte ich Negation. Also das ist so etwas wie eine Kehrseite, eine ganz andere Art und Weise ist, über Raum zu sprechen, dass man aber natürlich auf die Topografie angewiesen ist, um den Unterschied klarzumachen, haben ja die Beispiele gezeigt. Dieser Hinweis, dass ich auf die Darstellungsebene gewechselt bin, was ich auch damit zu tun haben kann, dass ich viel in den Bildwissenschaften arbeite, deswegen Bildanalyse mache, das kann ein bisschen so meine Voreinstellung dann natürlich auch sein. Aber also das würde ich unter Negation verstehen. Nicht Auslöschung oder Vernichtung des Topografischen, aber
das hört sich, finde ich, mal so ein bisschen so an, als ob die Topografie eine Art Hilfswissenschaft für die Topologie ist, oder ist das zu
polemisch? Nein, aber ich würde sagen, gute Topografen haben ein topologisches Bewusstsein.
Gut, ich habe noch fünf Worte, sechs Wortmeldungen. Ich würde die Liste gerne schließen und die nächste Frage.
Ich verstehe Ihre Ausführung jetzt auch mal so, dass Sie für ein reflektiertes Miteinander dieser beiden Zugriffe plädieren. Mich würde in diesem Zusammenhang interessieren, der Aspekt der Vergleichbarkeit. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja ein großer Vorteil des topologischen Vorgehens, dass durch Abstraktionsleistung Vergleichbarkeit überhaupt erst möglich wird. Wo ist aber jetzt der Punkt, wo der Vorteil der Vergleichbarkeit umschlägt in Gleichmachung, im Ignorieren von Unterschiedlichkeit, von Partikularität und ähnlichen negativen Phänomenen?
Muss ich sagen, dass man das dann im Einzelfall feststellen müsste und dass es aber auch in der Topografie passieren kann. Also ich denke, in der topografischen Abbildung müssen Sie sich ja auch beispielsweise für Flächentreue oder für Abstandstreue oder für diese sogenannte Winkeltreue entscheiden, oder Sie suchen so eine Mischform, aber dennoch, irgendetwas fällt immer raus und das ist sozusagen eine Vorentscheidung dessen, was möchte man auswählen. Und deswegen wäre es, und oft klingt dieser Verweis auf die Topografie und so Stadtbegehungen und alte Stadtkarten angucken so, als ob man dann näher am Raum dran wäre. Und das meine ich gar nicht.
Ja, also ich habe zwei Sachen. Einmal eine Anmerkung zu dem Kurzproblem. Und zwar hatten Sie gesagt, dass die Anzahl der Wege gerade sein muss. Das ist aber nur, glaube ich, ein notwendiges Kriterium. Hinreichend wäre, dass jeder Knoten eine gerade Anzahl von Wegen hat. Also das hatte mich nicht sehr überrascht. Aber zu der eigentlichen Darstellung der Topologie. Sie hatten ja eine Darstellung von Topologie, nämlich bei diesem Beckett-Beispiel. Da war ja das regelrecht mit Buchstaben aufgeführt, wie der Pfad laufen soll. Und die oben abgebildete Karte hätte man eigentlich gar nicht gebraucht. Da hätte man auch einfach die Verbindungslinien so als Relationen angeben können. Wenn man das jetzt allerdings so macht, dann ist man ja relativ schnell bei einer vollkommen abstrakten, rein symbolischen Darstellung, die, wenn man so will, ja mengentheoretisch darstellbar wäre. Dann, wenn man das so sieht, würde ich mich fragen, wozu braucht man dann da überhaupt den Begriff der Topologie? Wenn man das jetzt wieder andersherum sieht, dagegen sagt, man bräuchte für topologische Darstellung immer etwas Topografie, dann scheint dann im Begriff was nicht zu stimmen. Also dann habe ich nämlich irgendwie Bauchschmerzen damit, dass ich einen Begriff verwenden soll, der irgendwie vorgibt, eigenständig zu funktionieren, aber immer nur im Zusammenhang wieder mit Topografie. Das kommt mir ein bisschen seltsam vor. Und um das vielleicht ein bisschen zu klären, frage ich mal ein bisschen bösartig, was ist denn keine Topologie? Mir scheint nämlich alles jetzt topologisch ausdrückbar zu sein, wenn man so weit geht.
Das räumlich auf jeden Fall.
Also, ja, ich aber...
Ich würde nur sagen, was nicht räumlich ist.
Ja, sind Zahlen räumlich? Also ein Zahlenstrahl wäre der räumlich, aber man schreibt ihn nicht.
Ja. Sie haben zumindest in topologischer Hinsicht, ja, Sie haben hier eine Ordnung, die vorher nach, oder eine Abfolge von Zahlen. Das ist nicht im metrischen Sinne, das ist die Räumlichkeit, das ist im Sinne von Ordinalität, also Abfolge.
Ist Sprache und Grammatik räumlich?
Das ist mein Lieblingsstein, da können wir nicht untersuchen. Ich bin Forscher von Art, ob Sprache räumlich ist, aber ich glaube, diese Idee des logischen Raums war so etwas. Und ich kann es gerade aus Trier sagen, da gibt es einige Forscher und Linguisten, die tatsächlich meinen, also dieses Vor- und Zurückverweisen innerhalb des Sprechens beruht davon. Nemotechnik natürlich, das ist eine räumliche Visualisierung, ja. Also Rhetorik hat zumindest etwas damit zu tun oder kann damit zu tun haben.
Ich habe an der Stelle.
Aber an der Punkt, vielleicht jetzt zu dem zurückzukommen, was Sie kritisiert haben, Sie haben natürlich ganz recht. Also Beckett versucht ja eine Hilfestellung für die Dramaturgen zu geben, indem er sagt, also wie können Sie das Ganze inszenieren? Weil für Beckett ja tatsächlich gereicht, wenn wir diese Anweisung geben. Und das ist sozusagen schon der Versuch, wie setzt man das Ganze um? Und Sie können freilich von, sagt sie ja, die Topografie so weit reduzieren, dass sie eben bei Zahlen oder Wertigkeiten oder nur noch Mengen ankommen. Und so etwas versucht ja, jetzt hole ich dann diese Folie doch noch raus, natürlich Agamben. Ja, das ist einer, der eben über die Mengentheorie versucht, eine Beschreibung zumindest des juridischen Raums zu geben, indem er diese Zugehörigkeiten nur noch eben als Mengen, die gar nicht mehr topografisch lokalisiert sein müssen, anzugeben. Indem er eben von der reinen Virtualität spricht, die dann gegenüber der reinen Diametral, gegenüber der reinen Faktizität steht, die sie aber, und das wäre dann mein Punkt natürlich, die sie aber immer natürlich nur wieder topografisch wiederfinden können, beispielsweise bei den Flüchtlingslagern, die auf Lampedusa oder an den Enden Europas entstehen. Also wieder die Angewiesenheit von Topologie auf Topografie. Aber klar, Sie können natürlich, insofern Sie aus der Geometrie oder heraus sind und sind vollkommen in der Algebra drin, dann haben Sie vielleicht die Topografie los.
Ja, aber was bringt mir der Topologiebegriff dann noch? Warum rede ich da nicht einfach ohne topologischen Begriff einen algebraischen Begriff?
Das ist ja zum Beispiel auch etwas, was ich von Ihnen wissen wollte, wo ich mich ursprünglich überhaupt angemeldet habe. Also wenn das Graduiertenkolleg Topologie der Technik müsste doch eine Lanze brechen für die Topologie. Ich habe nur versucht, die Topologie innerhalb der Kulturwissenschaften etwas salonfähig zu machen, weil natürlich gegenüber alles, was auf Logie endet, erstmal Skepsis besteht. Hat das sicher was mit Philosophie zu tun oder wie auch immer, da muss man also auf Graphie oder sowas enden. Und das ist sozusagen ein Ansatzpunkt mit, also die Abstraktion nicht per se als etwas Schlechtes auszugrenzen. Und deswegen also ein ganz wichtiger Topologe für mich ist natürlich Kurt Lewin. Also der versucht hat, über Feld- und Raumbeschreibungen, also das Phonologische, den Wegeraum, der alltäglich zurückgelegt wird, sich so etwas wie einer sozialen Topologie also anzunähern. Er sagt, es gibt also neben der euklidisch kürzesten Entfernung zwischen zwei Punkten, gibt es noch so etwas, was nicht die reine Topologie ist, aber was sozusagen die gelebte Topologie ist, nämlich der hodologische Raum, der dann dazu führt, dass wir den Raum als ein Feld verstehen können, in dem eben, muss die Phänomenologie wieder sagen würde, Abschattungen bestehen, Erreichbarkeiten identifiziert werden können. Also das war sein Versuch in den 30er, 40er Jahren. Leider ist die topologische Psychologie dann irgendwie in der Gruppentherapie untergegangen. Aber das sind sozusagen die Ansätze der gruppendynamischen Forschung. Und man hat ein bisschen diesen Raumaspekt dann vergessen. Und für den Hinweis natürlich, dass es um die Zahl anliegenden Kanten am Knoten geht. Vielen Dank. Ich habe genau den Fehler gemacht, topografisch noch mir das zu visualisieren und von den Brücken noch zu sprechen und nicht von den Wertigkeiten der Knoten auszugehen.
Noch drei Fragen, Sie bitte.
Ich meine, vielleicht, also was nicht topologisch ist, wäre, wenn die Nachbarschaftsverhältnisse nicht mehr schwimmen. Und metaphorisch gesagt, könnte man ja sagen, das ist jetzt keine Frage, auch nicht, Leben und Tod. Aspekte sind, wo wir sagen können, metaphorisch, da stimmt dann die Topologie nicht mehr so, weil da kommen neue Nachbarschaftsbeziehungen dazu oder sterben weg. Nein, der Punkt, Stefan, ich bin schon erstaunt, wie weit du die mit dem Topologiebegriff die Abstraktion oder die lebensweltliche Enträumlichung treibst. Also als ehemaliger Physiker hat die Physik ja durch die Entwicklung der Topologie und der Differentialtopologie im 20. Jahrhundert einen immensen Abstraktionsschritt eingeleitet. Relativitätstheorie, Quantenfeldtheorie und so weiter haben die Arbeit damit, und die Verbindung zur Wirklichkeit ist in allen Bereichen problematisch, wenn man so sprechen kann. Deswegen würde mich jetzt interessieren, warum du die Raumdiskussion, die du dargestellt hast, der letzten 20, 30 Jahre durch einen so stark abstrakten topologischen Raum bereichern. Ich möchte es nicht verstehen, dass das ein sehr deutlich neues Element ist, aber wo führt das hin? Da ist für mich die Frage, der sehr stark nach Instrumentalität auch von solchen Konzepten fragt, habe ich damit Möglichkeiten, einer bestimmten Technisierung eine Kritik und ein Korrektiv anzutun? Oder erschließt mir das neue Strukturen sozialer Wirklichkeit hier in Darmstadt oder auch global gesehen? Also was leistet mir dieses Topologie-Raumkonzept für was? Habe ich nicht ganz verstanden.
Also man könnte jetzt beim konkreten letzten Fall sogar in Darmstadt, dann könnte man versuchen tatsächlich aufzuzeigen, also welche geometrisch, geografisch, topografisch nahen Gebiete eigentlich nicht in einer Beziehung, nicht in einer Nachbarschaftsbeziehung zueinander stehen, obwohl das sozusagen im realräumlichen Sinne eigentlich erstmal prima facie gegeben ist. Also das wäre eine Möglichkeit der Stadtbeschreibung, so eine Topografie dann mit dieser Sozialtopologie eben kontrastiert. Um jetzt zum Ausgangspunkt zurückzugehen, ich bin ja kein Mathematiker und tatsächlich bin ich wäre ich vorsichtig zu versuchen, den ganzen Formalismus jetzt für die Kulturwissenschaften nutzbar zu machen oder zu übertragen. Worauf ich hinaus wollte, ist ja, was ist denn die primäre topologische Einsicht? Und diejenige ist, dass man unter natürlich einer gewissen Vorauswahl von Elementen das Gleichbleiben von Verhältnissen beschreibt unter der Transformation von Raum, Ausdehnungsraum. Also ganz so, wie die Tagung hier nämlich hieß, Transforming Spaces. Ja? Also das war sozusagen für mich auch die Erläuterung dieses Titels dieser Tagung von 2002 war und weshalb es auch Sinn machte, von Topologie zu sprechen. Also das ist das, und die Kritik muss nicht zu kurz kommen, auch nicht die Kritik sozusagen an den bestehenden Verhältnissen. Und ich habe das ja ein bisschen versucht, vielleicht zu sehr mit dem Augenzwinkern, aber natürlich diese Werbung für Ägypten und so weiter, das ist etwas, das ganz klar mit der Tilgung von Zwischenraum und mit der topologischen Allerreichbarkeit oder Vernetzung eben sehr unreflektiert, sehr unkritisch, sehr euphemistisch umgeht. Und auch das kann man natürlich dann reflektieren, indem man genau dann darauf hinweist, oder wie ist das gesessen? Gemacht, dass sie sagt, die praktisch hergestellte, vollzogene Topologie als Vernetzung eben der Handelszentren führt dazu, dass das, was topografisch real ist, gar nicht mehr auftaucht, sondern dann eben zurückfällt, weshalb sie dann und Necroponte und andere dafür eintreten, dass quasi jedem Kind in der sogenannten dritten Welt ein Laptop zur Verfügung gestellt werden muss, damit dieses Netz dann erweitert wird.
Ja, also Sie haben ja von dem Topological Turn gesprochen. Das interessiert mich, ich habe davon bisher noch nie gehört. Und ich würde gerne mal danach fragen, wie kam das denn, dass ausgerechnet 2002 dieser Begriff eingeführt wurde? Was hat sich da verändert, dass Topologie auf einmal so wahrgenommen wurde, wo sie doch eigentlich so alt ist? Wie kommt das und was hat das mit unserer Wahrnehmung gemacht? Also welche Tragweite hat dieser Topological Turn?
Wer kann es beantworten? Warum hieß Ihre Tagung so? Also ich bin ja jemand, der, ich habe zwar auch mal in meinem Aufsatz vor, aber ich verwende ihn eigentlich selber nicht so oft. weil ich finde natürlich, dass das Topological Turn ist sozusagen fast widersinnig, weil natürlich das Turn oder Drehen oder Transformieren der Topologie bereits enthalten ist und eben auch so ein sehr altes Denken ist. Also das ist ein Begriff, der eben hier verwendet worden ist. Und ich wurde dann da auch erstmal auf diese Differenz überhaupt zwischen Topologie und Topographie aufmerksam. Ich hoffe nicht, dass es ein Versehen war. Man findet das manchmal auch in Publikationen, wo Topographie und Topologie verwechselt wird. Oder man schreibt dann Sigrid Weigel zu, sie hätte von einem Topological Turn gesprochen oder so, was eben nicht stimmt. Also das hoffe ich nicht, kann mir nicht vorstellen, dass das unabsichtlich ein Fehler war. Es gab eine kurze Debatte, die aber nicht so stark jetzt ausfiel über den Spatial Turn. Also viele haben das kritisiert, die Konjunktur des Netzdenkens als sozusagen etwas, was auf alles passt. Letztendlich kann es doch alles im Netz überführbar oder so. Aber tatsächlich ist es eine Frage, die ich fast zurückgeben würde. Also warum heißt es Graduiertenkolleg hier Topologie der Technik?
Eigentlich eine Einladung, wo man mit zum Wein geht, das ist eine Frage. Aber vielleicht auch. Ein Punkt, der zumindest in der Himmelsrichtung markiert, natürlich ist das Ausgangsproblem ein Stück weit ein anderes, wenn man über Technik redet und nicht über Darstellungsfragen. Das heißt also, das Abheben von oder Modifizieren oder reflexiv werden von topografischen Kategorien war nicht, stand nicht im Mittelpunkt. Und es geht eigentlich darum, einen genuinen Zugang zu finden, der den techniktheoretischen und technikwissenschaftlichen Fragestellungen gerecht wird. Und da kommt man sozusagen mit Modifikationen von Topografien nicht wirklich sehr weit. Die Idee ist eigentlich, einen anderen Ansatzpunkt zu wählen. Natürlich spielt unter anderem die phänologische Perspektive eine große Rolle. Da könnte man auch noch darüber diskutieren, ob die sich darin erschöpft, sozusagen Aporien zwischen Raum und Ort zu inspizieren, das könnte man natürlich auch ein Stück weit anders sehen. Also das Wählen von Ausgangspunkten sozusagen bei Problemstellungen, und zwar auch eben, wie gesagt, nicht Darstellungsproblemen, sondern zum Beispiel praktischen Problemen, Machtfragen und dergleichen ansetzen. Da ist mit dem, ist ein anderes Zusteuern auf die Thematik des Raums. Also von daher mischen sich da, glaube ich, Dinge, die jetzt so in dieser schnell erzählten Geschichte von irgendwelchen Turns, die dann nochmal Turns turnen, irgendwie untergehen. Es geht auch um unterschiedliche Arbeitsfragen.
Das heißt, die Betonung war auf Topos und nicht auf Topologie.
Ja.
Also das ist dann tatsächlich, das ist die Art und Weise, wie Heidegger von Topologie gesprochen hat. Er hat nämlich gesagt, es gibt eigentlich nur eine Topologie, und das ist nämlich, dass dem Dasein die Welt erschlossen ist. Und in dieser Relationalität zu den Dingen besteht eigentlich die Topologie. Also diese Art von Topologie kennt sogar eigentlich nur eine Verbindung, nämlich die vom Dasein zum Raum.
Vielleicht gibt es da eine ganze Menge interessante Bezüge. Auf der anderen Seite ist ein emphatischer Singular mit Sicherheit nicht gemeint. Also das ist auch eine Diskussion bei uns. Ja. Also eigentlich ist das Topologie der Technik oder Topologien.
Topologie.
Topologien. Ja, Topologien. Also nicht Topologie vielleicht auch.
Das ist jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit, um irgendwie zu ergänzen, aber wir haben noch zwei Wortmeldungen. Die Frage ist, wollen Sie die noch anbringen oder wollen wir das Ganze in den Künstlerkeller verlegen? Die Diskussion? Sie erst noch? Ja.
Achso, ich fand die Trennung, die Sie gerade gearbeitet haben, sehr interessant und auch produktiv, kann ich mir vorstellen, wie ich sie anwende, würde aber nicht suchen Sie immer nur in den Beispielen festzumachen, dieses Nachfragen nachher, wo genau sehen wir hier die Trennung, sondern außerhalb des Bildes diese Trennung auch als sozial konstruierte festzustellen, dass in dem Herstellen dieser Karten, das Fachwissen, was da hineinfließt, die Lesegewohnheiten, die das mittragen. Also was so interessant ist, dass es die Trennung gibt, aber es gibt sie eben nicht in den Abbildungen, sondern sie findet woanders statt. Und dann kann man beginnen, da weiter zu suchen, wo das stattfindet und wie es hergestellt wurde.
Kann ich dem nur beipflichten, also tatsächlich der Betrachtung von Kontext und Funktion. Also das ist etwas, was gerade diese Hinwendung zur Materialität und Artefakten in den Kulturwissenschaften oft zu kurz kommt. Also tatsächlich dieses bisschen eben ist Schlöfen an den Gegenständen selber können wir den Sinn entziffern. Und nein, man muss die Verwendungsweise, also zu welcher Zeit, welche Art von Karten, war sie lesbar, welche Machtverhältnisse werden damit kaschiert, aufgedeckt, kartiert und natürlich der Schritt hin oder weg von der Mercator-Projektion war genauso ein Reflektieren erstmal auf nicht bewusste Kontexte, selbstverständliche Kontexte, die problematisch wurden.
Und letzte Frage.
Ich wollte nochmal aufmerksam machen, dass ja Ihre Darstellung fast immer nur mit zweidimensionalen Räumen zu tun hat. Also bis auf gelegentliche Randbenagung, was bei topografischen Karten man noch Höhenlinien braucht. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach sozusagen ein Bias ist von der PowerPoint-Präsentation der ganzen Geschichte. Aber es hat ja vielleicht auch noch einen anderen Hintergrund, nämlich auf das, was vorhin vielleicht schon mal versuchte anzumahnen, nämlich die Räume, in denen wir leben. Der leibliche Raum kommt nicht richtig vor. Und auch die ganze Leibphänomenologie spielt keine Rolle. Ich will das mal an einem Punkt deutlich machen. Also sowohl topologische als topografische Räume sind homogen. Das heißt, hat keine ausgezeichneten Orte. Und zweitens, sie sind isotrop, es gibt keine ausgezeichneten Richtungen. Das ist beim leiblichen Raum nicht der Fall, weil es da ein Hier gibt, der Leib, und weil es ausgezeichnete leibliche Richtungen gibt, oben, unten, rechts, links, vorne, hinten. Also die Art und Weise, wie der Raum erfahren ist, immer durch ausgezeichnete Richtungen und durch einen ausgezeichneten Ort bestimmt. Und wenn man das hineinbringen würde, dann würde sich das ganze Bild nochmal erheblich ändern. Und diese Frage auf der Tat würde sich anders darstellen, weil nämlich dann erst wirklich die Bedeutung, die lebensweltliche Bedeutung von Raum hineinkommt. Ich habe das vorhin bloß angemahnt, indem ich sage, die Geschwindigkeit fehlt. Nämlich die Art und Weise, wie wir uns durch den Raum bewegen. Aber auch schon davor, wenn man sozusagen steht und sitzt und so weiter, dann ist es eben so, dass die Räumlichkeit, mit der wir da zu tun haben, also der leibliche Raum, eine andere Struktur hat als die Räume, von denen Sie geredet haben. Und das ist wirklich außerordentlich wichtig, wenn man, sagen wir mal, kulturwissenschaftlich an diese herangeht, weil natürlich diese kulturgewisswissenschaftlichen Veränderungen der Raumkonzepte wesentlich dadurch bestimmt sind, wie man mit Räumen lebt.
Das ist klar, ich würde, also vielleicht kann man nur so sagen, also ich, vielleicht will ich, hätte ich Ihnen dann noch mehr erzählt, was Sie eh schon wissen, weil ich bin natürlich nicht derjenige, der dazu das Wichtige sagen kann. Was aber sozusagen das andere Problem könnte, was man sich über diesen Weg einkauft, ist zwar sozusagen eine Spezifizierung oder qualitative Bestimmung des Raums, aber er wird dadurch auch ein Stück unhistorisch. Ja, also die historischen Veränderungen bleiben ja in der Leitbestimmung, die auf ihre Weise eben dann überhistorisch ist, weil man sagt, das von hinten, rechts, links ist unwandelbar, weil unser Körper nun mal seit 2 Millionen Jahren schon immer so gebaut ist, oder aufrechter Gang, seit wann auch immer der bestehen mag. Also kommt man sozusagen zu einer unkulturellen Kulturkonstante, ja. Also die wird nicht so.
Anthropologisch sein.
Bitte?
Muss ja nicht so anthropologisch gefasst werden. Es kann ja sehr stark kulturbezogen, historisiert und so weiter gefasst werden, Leiblichkeit.
Klar, ich will ja nur sagen, der Punkt, warum ich sozusagen jetzt nicht alles vorgestellt habe, vielleicht nur diese Antwort ist natürlich, also dann würde ich Ihnen ja überhaupt nichts Neues erzählen. Ja, hier habe ich es zumindest versucht und natürlich kannten Sie jetzt auch schon viele Sachen und ich habe jetzt nicht gesagt, dass das unbedingt die Wahrheit des Raumes ist. Ja, also nicht der Raum ist Topologie, sondern wir können sehr viel über den Raum erfahren, wenn wir uns topologischer Beschreibungen bedienen. Also das ist sozusagen meine Botschaft. Die philosophische Frage, wie gesagt, die müsste man tatsächlich vielleicht so zwischen Heidegger, Husserl und Wittgenstein irgendwie verhandeln, was denn sozusagen jetzt die Wahrheit des Raumes ist. Darauf habe ich, glaube ich, noch gar nicht versucht, eine Antwort zu geben.
Gut. Zur Wahrheit des Raumes vielleicht im Künstlerkeller. Vielen Dank für Ihre Geduld. Vielen Dank für Ihre Antworten. Wir sehen uns ja morgen nochmal.